NDR Info. Echo des Tages.
Mehr Datenschutz oder mehr Sicherheit? Das hatten die Karlsruher Richter abzuwägen bei der Prüfung des Antiterrorgesetzes. Das Urteil heute ist ein klares sowohl als auch. Wir berichten und kommentieren die weiteren Themen in diesem Echo des Tages. Hoeneß und Folgen. Der Bundestag debattiert über Steuerhinterziehung. Nach dem Transplantationsskandal. Die Zahl der Organspender ist drastisch gesunken. Regierungskrise in Italien. Der Sozialdemokrat Enrico Letta will eine große Koalition führen. Mehr als 80 Todesopfer. In Bangladesch ist ein 8-stöckiges Gebäude eingestürzt und jetzt erst recht. Borussia Dortmund will heute gegen Real Madrid gewinnen. Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Die schärfste Waffe im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. So hat Bundesinnenminister Friedrich einmal die Antiterror-Datei gelobt. Über 16.000 Menschen sind darin gespeichert, hauptsächlich islamistische Gewalttäter und solche, die unter Terrorverdacht stehen. Und dann gibt es noch die sogenannten Kontaktpersonen, also Menschen, die irgendwann mal mit Terrorverdächtigen zu tun hatten, bewusst oder eben auch unbewusst. Dass hier auch völlig Unschuldige ins Netz der Datensammler geraten können, war einer der Gründe, warum sich das Bundesverfassungsgericht mit der Antiterror-Datei befassen musste. Das Urteil heute: Im Grundsatz ist die Datei in Ordnung, im Detail muss nachgebessert werden. Aus Karlsruhe Michael Reißenberger.
Die Richter halten die Antiterror-Datei für ein geeignetes Mittel, gegen den internationalen Terrorismus vorzugehen, erläuterte Vizepräsident Ferdinand Kirchhoff in der Urteilsverkündung.
Sie soll den Sicherheitsbehörden in erster Linie Kenntnis darüber verschaffen, ob bei anderen Sicherheitsbehörden Informationen zu Personen aus dem Umfeld des internationalen Terrorismus vorliegen. Damit will sie Vorinformationen vermitteln, mit denen sie schneller und zielführender Informationsersuchen bei anderen Behörden stellen können und in dringenden Fällen auch eine erste handlungsleitende Gefahreneinschätzung ermöglichen.
Die große Verbunddatei zur Bekämpfung des Terrors soll aber nicht zur digitalen Mausefalle für harmlose Bürger werden. Das ist das Leitmotiv der Verfassungsrichter, denn sie wissen, wer einmal in eine solche Antiterror-Datei eingetragen ist, der kommt da kaum mehr raus. Der ist sozusagen digital gebrandmarkt in dieser Republik der vernetzten Ämter von Polizeien, Verfassungsschutz und Geheimdiensten. Es gibt große Schwierigkeiten, sich aus solch einer Verbunddatei noch einmal löschen zu lassen, weil man kaum herausfinden könnte, von wem der Eintrag stammt und wie man sich gegen Verdächtigungen wehren könnte. Die Leitidee formuliert das Gericht so:
Es ist Gebot unserer verfassungsrechtlichen Ordnung, solche Angriffe nicht als Krieg oder als Ausnahmezustand aufzufassen, die von der Beachtung rechtsstaatlicher Anforderungen dispensieren würden, sondern sie als Straftaten mit den Mitteln des Rechtsstaats zu bekämpfen. Dem entspricht umgekehrt, dass der Terrorismusbekämpfung ein erhebliches Gewicht beizumessen ist.
Aber wer als gesetzestreuer Bürger ahnungslos in Kontakt mit registrierten Terrorunterstützern geraten ist, dessen Grunddaten wie Bild, Name, Anschrift und so weiter sollen künftig nicht mehr von der einen an die andere Behördendatei weitergereicht werden dürfen. Solche zunächst harmlosen Kontakte sind künftig nur noch als eine Art Unterpunkt zu einer terrorverdächtigen Hauptperson im Speicher zu registrieren. Und ebenso sollen Ergebnisse von Abhörmaßnahmen für andere Ämter künftig nur noch verdeckt recherchiert und weitergereicht werden dürfen. Bis zum Jahr 2015 sollen die Datenschutzbeauftragten auch mehr Rechte bei der Kontrolle der Antiterror-Datei erhalten und der Gesetzgeber soll sich künftig von den Amtsspitzen berichten lassen über die Erfahrungen, die mit dieser Antiterror-Datei gemacht werden.
Aus Karlsruhe war das Michael Reißenberger. Grundsätzlich also grünes Licht für die Antiterror-Datei. Im Detail aber muss der Gesetzgeber nachbessern. Die Entscheidung aus Karlsruhe war ein klassisches Sowohl-als-auch-Urteil. Und so wundert es nicht, dass sich sowohl Befürworter wie auch Kritiker darin wiederfinden. Dietmar Riemer mit den Berliner Reaktionen.
Der Bundesinnenminister ist zunächst mal froh, dass die Karlsruher Richter ihm die Antiterror-Datei nicht einfach gelöscht haben, sondern nur ein Ja-Aber sprachen. Insofern ist die Datei für ihn und seine Kollegen in den Ländern immer noch ein brauchbares Instrument zur Terrorismusbekämpfung, auch unter bald zu ändernden Bedingungen.
Ich glaube, dass die Handlungsfähigkeit, Funktionsfähigkeit der Zusammenarbeit 100%ig gewährleistet ist.
Dem Grundsatz Ja aus Karlsruhe wird nun bald Gesetzesarbeit folgen müssen. Allerdings erst nach der Bundestagswahl in der nächsten Legislaturperiode.
Das Gericht hat auch an einigen Stellen darauf hingewiesen, dass es Konkretisierungen geben muss, was den Personenkreis der Aufzunehmenden in die Antiterrordatei angeht, was die Beteiligung der Behörden angeht. Diese Nachbesserungen und Veränderungen werden wir vornehmen.
Und natürlich auch entsprechende Korrekturen an der juristisch baugleichen Rechtsextremismusdatei vornehmen. Die Antiterrordatei ist ein Kind aus der Großen Koalition. Und deshalb wundert es auch nicht, dass der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Oppermann zunächst mal zufrieden mit dem Urteil war und die Antiterrordatei als nützlich bezeichnete. Die Sozialdemokraten freuen sich heute jedoch auch darüber.
Ich begrüße es, dass das Gericht jetzt die Rechte der Bürgerinnen und Bürger stärken will. Das muss jetzt schnell in einem Gesetzgebungsverfahren vorgenommen werden.
Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, fühlte sich an Oppositionszeiten erinnert, als die Liberalen die Antiterrordatei im Bundestag ablehnten und genießt die Situation heute deshalb politisch auch ein bisschen.
Die FDP fühlt sich in ihrer Kritik, die sie in der letzten Legislaturperiode an dem Antiterrordatei-Gesetzgebungsverfahren geäußert hatte, bestätigt. Und deshalb wird in der nächsten Legislaturperiode umfangreich diese Antiterrordatei umgestaltet werden müssen.
Und der Datenschutz, ihm wurde heute im Karlsruher Urteil noch einmal aufgeholfen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar, von Berufs wegen schon misstrauisch gegenüber Datensammlern aller Art, kommentierte das Urteil so.
Grundrechtseingriffe finden ihre Grenzen in der Verhältnismäßigkeit. Und da geht es immer um ein Abwägen. Und die Abwägung, die der Gesetzgeber hier vorgenommen hat, war offensichtlich nicht so, dass sie den Grundsätzen unserer Verfassung entsprach.
Knapp die Stellungnahme der Grünen. Man begrüße die Karlsruher Entscheidung. Auch für die Terrorismusbekämpfung müsse eine enge Definition gelten, welche Behörden nun Zugriff auf Daten haben dürfen. Keinesfalls dürfe jeder Bürger zum Verdächtigen werden.
Aus Berlin berichtete Dietmar Riemer. Datenschutz auf der einen Seite, Sicherheit der Bürger durch bessere Ermittlungsmöglichkeiten auf der anderen Seite. Das hatten die Verfassungsrichter abzuwägen. Mit dem Urteil ist ein Balanceakt gelungen, findet Claudia Venor in ihrem Kommentar.
Es ist ein Urteil, das offenbar nur Sieger kennt. Die Politik ist erleichtert über den grundsätzlichen Erhalt der Antiterrordatei und Sicherheitsbehörden sind froh, dass ihnen ein schlagkräftiges Instrument gegen den Terrorismus zur Verfügung steht. Aber auch die Kritiker und Gegner begrüßen die Entscheidung, weil sie ihre Bedenken, jedenfalls teilweise, berücksichtigt. Das ist nun wahrhaft salomonisch, was den roten Roben heute gelungen ist. Manche sprechen deshalb schon von einer Sowohl-als-auch-Entscheidung. Das in letzter Zeit arg strapazierte Verhältnis zwischen Politik und Bundesverfassungsgericht, ob gegenseitiger Einmischungsvorwürfe, erhielt heute keinen weiteren Dämpfer. Die seit September 2001 bestehende latente Bedrohungslage durch internationalen Terrorismus führte zu einer völligen Umgestaltung der Sicherheitsarchitektur. Den Verfassungsrichtern ist dennoch ein Balanceakt gelungen. Die Einschränkung der Freiheitsrechte, um den Preis der Sicherheit nur dann zuzulassen, wenn sie herausragenden öffentlichen Interessen dient. Dabei haben die Richter noch einmal klipp und klar festgestellt, dass Terrorangriffe eben nicht als Kriegs- und Ausnahmezustand zu sehen seien, die Sicherheitsorgane von der Beachtung bestimmter Rechtsstandards befreie. Sondern es sind Straftaten. Und für deren Verfolgung gibt es rechtsstaatliche Mittel. Eine überaus wichtige Feststellung in diesen Tagen, da in den USA, selbst für staatsangehörige Terrorverdächtige, kurzfristig grundlegende Rechte außer Kraft gesetzt werden. Ein undenkbarer Vorgang in Deutschland. Die Richter haben heute mit ihrem Urteil zur Antiterrordatei die staatliche Datensammelwut in ihre Schranken verwiesen. Es kann nicht sein, dass vollkommen unbescholtene Bürger in diesen gigantischen Datenspeicher geraten und wenn sie einmal drin sind, weder davon erfahren, noch ihre Daten löschen lassen können. Die Folgen eines zu Unrecht erfassten Eintrags in der Antiterrordatei können für Betroffene katastrophal sein. Flugverbot, keine Visa mehr für Urlaubsreisen, keine Kontoüberweisungen ins Ausland und sogar Kündigung des Arbeitsplatzes. Derlei kafkaeske Situationen hat Karlsruhe heute verhindert. Das Gericht hat einmal mehr den Gesetzgeber korrigiert, der allzu leichtfertig Bürger- und Freiheitsrechte aufs Spiel setzt im Bestreben um Sicherheit. Auch die Grenzen künftiger Verbunddateien, beispielsweise jene gegen Rechtsextremismus, wurden heute definiert. Das Parlament sollte sich das Urteil genau durchlesen, bevor es erneut vor dem Karlsruher Kadi zur Rechenschaft gezogen wird.
Claudia Venoa kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Um Datenschutz ging es heute auch im Europaparlament. Der Innenausschuss befasste sich mit einem Vorschlag der EU-Kommission. Danach sollen Daten von Fluggästen, die in die EU ein- oder von dort ausreisen, zentral bis zu 5 Jahre lang gespeichert werden, der Sicherheit wegen. Polizeibehörden sollen die Daten im Kampf gegen Terrorismus und Verbrechen nutzen können. Doch der Innenausschuss stoppte die Pläne der Kommission vorerst. Aus Brüssel, Sabine Henkel.
Mit dieser Entscheidung hatte kaum jemand gerechnet. Der Innenausschuss des EU-Parlamentes fegt in einer kurzen, knappen Abstimmung das Speichern von Fluggastdaten in der EU vom Tisch. Sozialdemokraten, Sozialisten, Grüne, Liberale und Linke wie Cornelia Ernst sind dagegen, Fluggastdaten zentral zu sammeln, weil sie es unverhältnismäßig finden, verfassungsrechtliche Bedenken haben und den Datenschutz nicht gewährleistet sehen.
Es gab nie einen wirklich schlagenden Beweis, dass ein solches System zur weiteren Terrorbekämpfung notwendig ist.
Das sehen die Konservativen anders. Sie betrachten das Sammeln von Fluggastdaten als ein Instrument im Kampf gegen den Terrorismus und gegen schwere Kriminalität. Deshalb wollen sie den Sicherheitsbehörden die Infos geben. Wer ist von wo aus wohin geflogen, mit wie vielen Koffern und wie hat er sein Ticket bezahlt? Die USA machen das längst und auch Großbritannien und Schweden. Deshalb meint Axel Voss, CDU, sollte es in der EU eine einheitliche Regel geben, also alle sollen sammeln.
Wir haben heute einer Zerfaserung in Europa zugestimmt, die für die Bürger nicht gut ist.
Nicht einig sind sich die Abgeordneten über den weiteren Weg. Eigentlich wäre es heute die entscheidende Abstimmung gewesen. Das war vorher so vereinbart. Der Innenausschuss mit den Fachpolitikern sollte das letzte Wort haben. Als er Nein sagte, schlug Manfred Weber, CSU, Folgendes vor.
Ich möchte ob der Bedeutung des Themas den Vorsitzenden, die Koordinatoren und die Verantwortlichen hier bitten zu überlegen, ob es verfahrenstechnische Möglichkeiten gibt, diese Abstimmung auch im Plenum durchzuführen.
Die Entscheidung kommt jetzt auf den Tisch der Präsidenten. Das sind die Fraktionsvorsitzenden. Sie werden prüfen, ob das Parlament doch noch letztlich abstimmt.
Erst die Selbstanzeige, dann offenbar eine Festnahme. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen Uli Hoeneß sind offenbar noch schwerwiegender als zunächst angenommen. Nach Zeitungsberichten wurde ein Haftbefehl gegen Hoeneß erlassen und dann gegen Kaution wieder außer Vollzug gesetzt. Was genau wann passiert ist und warum, dazu wollten sich die Staatsanwälte auch heute nicht äußern. Immer lauter aber wird die politische Debatte, die sich am Fall Hoeneß entzündet hat, über die Frage, wie Steuerhinterziehung am besten zu bekämpfen und ob die gewährte Straffreiheit bei Selbstanzeigen noch angemessen ist. Auf Antrag der Grünen hat sich der Bundestag heute in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema befasst. Georg Schwarte fasst die Debatte zusammen.
Der Name Hoeneß erfiel nur einmal, aber spätestens als SPD-Fraktionsgeschäftsführer Oppermann in der Aktuellen Stunde Deutschland zum Land der Gier und Scheinheiligkeit erklärte, da ging's hoch her im Hohen Hause.
Steuerhinterziehung ist eine spezifische Form der Oberschichtenkriminalität und die muss in Deutschland genauso hart verfolgt werden wie jede andere Kriminalität auch, meine Damen und Herren.
Oberschichtenkriminalität, da nun platzte Union und FDP reihenweise der Kragen. Als die SPD die CSU auch noch aufgrund laxer Steuerprüfungen in Bayern der Beihilfe zum Steuerbetrug bezichtigte, brüllte Hans Michelbach CSU dies in Richtung Sozialdemokratie.
Mit ihrer schäbigen Schmutzkampagne überziehen Sie wieder mal aus wahltaktischen Gründen. Das muss ich Ihnen sagen.
Und er sagte noch viel mehr, lobte das von Rot-Grün torpedierte deutsch-schweizerische Steuerabkommen, das übrigens Uli Hoeneß Anzeige und Ärger wohl erspart hätte. Steinbrück, sagt Michelbach, habe so etwas in seiner Zeit als Finanzminister nämlich nie zustande bekommen.
Spucken Sie keine großen Töne und machen nicht den dicken Max, so wie Ihr Herr Steinbrück. Wenn es um Erfolgsarbeit geht, ist der Mann ja schneller verschwunden, wie wir gucken können.
Da guckten sie für einen Moment und dann kam der amtierende Finanzminister Schäuble, der für seinen Vorgänger und den heutigen Kanzlerkandidaten, der einst die Kavallerie satteln wollte, diesen giftigen Hinweis parat hat.
Wissen Sie, die Methoden von Wilhelm II. Haben in Deutschland schon vor 100 Jahren nicht viel Segen gebracht.
Und da war heute noch das Thema der strafbefreienden Selbstanzeige. Union und FDP sagen geschlossen weiterhin, diese Regelung müsse bleiben, habe sich bewährt. Jürgen Trittin, der Grünen-Fraktionschef, sah das ganz anders.
Stellen Sie sich mal vor, jemand würde 1.000 Omas um 1.000 Euro erleichtern. Und er könnte sich mit der einfachen Erklärung, war nicht so gemeint, von einem öffentlichen Verfahren verabschieden.
Ein Unding. Wie überhaupt die Opposition das gesamte deutsch-schweizerische Steuerabkommen als ein unverschämtes Unding und Mittel bezeichnete, Oberschichtenkriminalität nachträglich zu decken. Barbara Höll von der Linkspartei mochte Deutschland jedenfalls nicht von der Gnade und Auskunftsfreude schweizerischer Banken abhängig machen.
Wo sind wir denn hier? Wir haben die Hoheit. Das wäre nichts anderes als eine verkappte Großamnestie. Und dem konnte Rot-Rot-Grün im Bundesrat nicht zustimmen. Und das ist richtig so.
Es ging zur Sache heute. Das Thema Steuerhinterziehung ist da und wird wohl auch im aufziehenden Wahlkampf eine große Rolle spielen, auch wenn der Finanzminister Schäuble ganz ruhig versuchte, die Debatte heute unter der Rubrik Polemik zu verbuchen.
Und es wäre überraschend gewesen, wenn die Opposition nicht einen beklagenswerten Einzelfall, der viele Menschen enttäuscht in diesem Lande, zum Anlass nehmen würde, eine polemische Debatte zu führen.
Aus Berlin war das Georg Schwarte. Der Transplantationsskandal im letzten Jahr hat viele Menschen in Deutschland verunsichert. Die Zahl der Spenderorgane ist jedenfalls seitdem deutlich zurückgegangen. Dass offenbar an Unikliniken Krankenakten manipuliert wurden, dass auf diese Weise Menschen ein Organ bekamen, die nach den Regeln nicht an der Reihe gewesen wären, all dies hat das ganze System der Organspende in ein schlechtes Licht gerückt. Die Deutsche Stiftung Organspende, die zu einem guten Teil dieses System mit organisiert, will aus diesem Vertrauensverlust jetzt Konsequenzen ziehen und sich neu ausrichten. Aus Berlin berichtet Peter Mücke.
Dass sich die Transplantationsskandale von Regensburg, Göttingen, Leipzig und München bemerkbar machen würden, war klar. Doch dass die Einbrüche so dramatisch ausfallen, war dann doch eine böse Überraschung, auch für Thomas Biet, dem neuen kaufmännischen Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation, DSO.
Wir hatten im Jahr 2012 1046 Organspender, das sind 12,8% weniger als im Jahr davor.
Der niedrigste Wert seit 10 Jahren und der Abwärtstrend setzt sich weiter fort. Im ersten Quartal dieses Jahres ging die Zahl sogar um 18% gegenüber dem Vorjahresquartal zurück.
Ursache dieses starken Rückgangs ist sicherlich eben die Manipulation an der Warteliste an 4 Kliniken. Wir hatten aber auch einen Vorgang innerhalb der DSO, ein anonymer Brief mit dem Vorwurf der Vetternwirtschaft.
Auch deshalb ist Rainer Hess berufen worden, als hauptamtlicher Vorstand die DSO neu zu organisieren. Die ersten Schritte sind gemacht. Im Stiftungsrat sind künftig Bund und Länder vertreten und sollen für mehr Kontrolle sorgen. Außerdem verspricht Hess mehr Transparenz.
Es hat überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Fehler zu vertuschen. Man muss mit diesen Fehlern, wenn sie passieren, offen umgehen. Und das können Sie von uns erwarten. Und ich hoffe, dass wir auch damit einen Teil des Vertrauens, das verloren gegangen ist, auch rückgewinnen.
Die gemeinnützige Deutsche Stiftung Organspende koordiniert allein verantwortlich Organentnahmen und Übertragungen in Deutschland. Reformen allein hier reichten jedoch nicht, sagt Hess.
Was nützt es denn, wenn die DSO richtig aufgestellt ist und dann nach wie vor Zwischenfälle an den Kliniken passieren, dann ist das System insgesamt immer noch beschädigt.
Deshalb überprüft eine Kommission der Bundesärztekammer derzeit alle 24 Lebertransplantationszentren in Deutschland.
Gestern hatte eine Sitzung der Ständigen Konferenz stattgefunden. Man hat über 5 weitere Überprüfungen berichtet, die alle ohne Beanstandung geblieben sind. Man kann also hoffen, dass eventuell jetzt das in der Tat vorbei ist, aber eine Garantie kann man nicht übernehmen. Es ist noch nicht alles durch. Es kommen noch 2 oder 3 Kliniken. Aber die Hoffnung ist natürlich da, dass es in der Tat diese 4 Kliniken nur waren.
Das hofft auch die Politik. Denn mit dem neuen fraktionsübergreifend durchgesetzten Transplantationsgesetz wollte der Bundestag eigentlich dafür sorgen, dass mehr Menschen sich entscheiden, Organspender zu werden.
Wir haben die schärfsten Regeln in Deutschland jetzt auf den Weg gebracht. Ein Arzt alleine kann nicht mehr über die Wartelistenposition eines Patienten entscheiden, sondern das müssen in einem 6-Augen-Prinzip, das heißt mindestens 3 Ärzte, gemeinsam entscheiden. Es gibt unangemeldete Prüfungen jetzt,
sagt Gesundheitsminister Bahr. Forderungen nach einer weiteren Verstaatlichung des Systems Organspende lehnt er ab. Er setzt darauf, dass die stärkeren Kontrollen durch Bund und Länder reichen. Eugen Brüsch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz sieht das jedoch anders.
Die DSO ist kein Erfolgsmodell. Wir haben historisch niedrige Spenderzahlen und damit sollten wir klar sagen, die DSO sollte sich auflösen.
Und auch die Grünen forderten heute mehr staatliche Aufsicht für die DSO.
Nichts geht mehr in Italien. Zumindest politisch tritt das Land auf der Stelle, seit vor 2 Monaten die Parlamentswahlen ein Ergebnis brachten, mit dem sich die 3 stärksten Fraktionen gegenseitig blockieren. Jetzt hat Staatspräsident Napolitano einen neuen Versuch unternommen, den Stillstand zu beenden. Er hat Enrico Letta mit der Regierungsbildung beauftragt. Der 46-jährige Sozialdemokrat will versuchen, im Parlament eine große Koalition hinter sich zu bringen. Aus Rom, Tillmann Kleinjung.
Enrico Letta versucht es mit Understatement. Die Last ist zu schwer für meine schmalen Schultern, sagt er, nachdem ihm der Staatspräsident den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben hatte. Und der schlanke, hochgewachsene 46-Jährige ist um diese Aufgabe wirklich nicht zu beneiden. Mitten in der Krise des Landes und seiner Partei muss er Verhandlungen über eine große Koalition mit Silvio Berlusconi führen. Warum er sich das antut, erklärt er so.
Dalle urne.
Die Wahlen haben keine Mehrheit hervorgebracht. Es sind 60 Tage vergangen. Das Land wartet auf eine Regierung. Wir alle wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Und in diesem Sinn habe ich den Auftrag, diese Aufforderung, diese Verantwortung akzeptiert. Aber warum soll Letta nun das gelingen, woran sein Parteifreund Bersani vor wenigen Wochen gescheitert war? Die einfache Antwort wäre, weil es der Staatspräsident so will. Giorgio Napolitano hat die Bildung einer großen Koalition zur Bedingung für seine Wiederwahl gemacht. Und heute hat er mehr als deutlich gesagt, Enrico Letta ist mein Kandidat. Die einzig richtige Lösung ist jetzt möglich geworden. Eine breite Übereinkunft zwischen den politischen Parteien, die der Regierung in beiden Kammern eine Mehrheit stellen können. Enrico Letta will morgen die Gespräche mit seinen möglichen Koalitionspartnern aufnehmen. An erster Stelle nennt er dabei die Partei von Silvio Berlusconi. Vor gerade einmal 1 Monat hat Letta noch gesagt, man könne gar nicht mit dem Ex-Ministerpräsidenten verhandeln. Denn die aktuellen Probleme Italiens seien zum größten Teil auf Entscheidungen Berlusconis zurückzuführen. Letta muss nun seine ohnehin gespaltene Partei, die Demokratische Partei, in die Koalition mit dem ungeliebten Gegner führen. Diese Regierung wird nicht um jeden Preis entstehen, das muss klar sein. Diese Regierung wird entstehen, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind. Ich selbst werde mich voll und ganz dafür einsetzen, weil ich glaube, dass man heute eine Antwort an all diejenigen Italiener geben muss, die die Spiele und Spielchen der Politiker nicht mehr ertragen können und endlich eine Antwort auf ihre Probleme wollen. Abgeordnete aus dem Berlusconi-Lager formulieren bereits Bedingungen für die Koalitionsverhandlungen, die morgen beginnen sollen. So sei die von Berlusconi im Wahlkampf versprochene Rückerstattung der Immobiliensteuer nicht verhandelbar, sagt Ex-Minister Paolo Romani. Enrico Letta dagegen will keine Regierung um jeden Preis. Die Arbeit der Koalition solle sich auf einige zentrale Projekte konzentrieren. Dazu zählt Letta den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und eine Reform des Wahlsystems. Ohne eine solche sei an Neuwahlen gar nicht zu denken, da die Gefahr bestünde, dass die Parteien sich weiter gegenseitig blockierten. Und das, so Letta, können wir uns nicht erlauben.
Der Anschlag von Boston ist im Kern aufgeklärt. Und dass die mutmaßlichen Täter so schnell gestellt werden konnten, hat den Ermittlern zunächst öffentlichen Beifall eingebracht. Doch inzwischen werden kritische Stimmen immer lauter. Die Zusammenarbeit der Geheimdienste sei mangelhaft, heißt es. Der Informationsaustausch funktioniere nicht. Die Vorwürfe stützen sich darauf, dass amerikanische Behörden einen der beiden mutmaßlichen Attentäter schon in einer Antiterror-Datei gespeichert hatten, ihn aber im Datenwust aus den Augen verloren. Aus Washington, Rüdiger Paulert.
Nach dem Terroranschlag von Boston ist das FBI unter Druck. Der amerikanische Inlandsgeheimdienst habe Warnungen vor dem älteren der beiden Tsarnajew-Brüder nicht ernst genommen, lauten die Vorwürfe. Gleich mehrfach, so wurde bei einem Briefing des Geheimdienstausschusses hinter verschlossenen Türen deutlich, hatte die russische Regierung Hinweise auf den 26-jährigen Tamerlan Tsarnajew gegeben. Lindsey Graham, Mitglied des Antiterrorausschusses des Kongresses. Der russische Geheimdienst hat einen Brief an das FBI und andere Geheimdienste geschickt, in dem man davon ausging, dass der Typ ein Radikaler geworden sei und man ihn im Auge halten müsse. Daraufhin wurde Tamerlan Tsarnajew 2011 vom FBI verhört und auch seine Familie wurde befragt. Das Ganze blieb ohne besondere Erkenntnisse. Deshalb wendete sich das FBI noch einmal an die Russen. Bob Gutlatte, Vorsitzender des Rechtsausschusses. Wir haben gehört, dass das FBI nach mehr Informationen gefragt hat und keine Details darüber bekam, warum er den Russen aufgefallen ist. Danach wurde der Fall abgeschlossen, so der ehemalige FBI-Direktor Tom Fuentes. Weil es keine weiteren Informationen gab, hat das FBI gesagt, für unsere Zwecke und mit unseren Möglichkeiten, die wir innerhalb unseres Systems haben, erreichten die Informationen nicht ein Niveau, wo das weitere Untersuchungen oder gar eine Dauerüberwachung gerechtfertigt hätte. Zudem wusste das FBI nichts über den halbjährigen Besuch von Tamerlan Tsarnaev in Dagestan Anfang letzten Jahres. Und dies aus zwei Gründen. Zum einen musste die Chefin des amerikanischen Heimatschutzministeriums, Janet Napolitano, einräumen, dass der Name Tsarnaev in den Unterlagen falsch geschrieben worden war und somit auch keine Alarmglocken läuteten, als er wieder in die USA einreiste. Zum anderen aber wurden wieder einmal die Informationen zwischen den amerikanischen Geheimdiensten nicht vollständig ausgetauscht. Bob Gutlatte. Wir hören auch, dass das Heimatschutzministerium andere Informationen hatte als das FBI. Sie haben ihre Informationen augenscheinlich nicht weitergegeben. Schon beim sogenannten Unterhosenbomber, der ein Passagierflugzeug auf dem Weg von Amsterdam nach Detroit hatte in die Luft sprengen wollen, hätte die mangelnde Weitergabe von Informationen beinahe zu einer Katastrophe geführt. Ob dies auch für den Anschlag in Boston gilt, wird in vielen weiteren Anhörungen des amerikanischen Kongresses Thema werden.
Rüdiger Paulert war das aus Washington. Es war Hauptgeschäftszeit und deshalb waren wohl auch über 1000 Menschen in dem Gebäude, als es zusammenbrach. In Bangladesch ist ein 8-stöckiges Haus eingestürzt, darin unter anderem etliche Geschäfte und eine Textilfabrik. Mindestens 80 Menschen kamen dabei ums Leben, mehr als 700 wurden verletzt. Sandra Petersmann berichtet.
Nur das Erdgeschoss ist noch erkennbar. Die anderen Stockwerke sind so zerschmettert, als hätte ein schweres Erdbeben gewütet. Das 8-stöckige Gebäude stürzte gegen 8:45 morgens Ortszeit mit großer Geschwindigkeit ein. Die meisten der Toten und Verletzten sind Frauen. In dem Hochhaus waren neben Geschäften und einer Bank mindestens 4 Textilfabriken untergebracht, in denen vor allem Frauen beschäftigt waren. Es verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Besitzer Sicherheitshinweise ignoriert und ihre zögernde Belegschaft am Morgen zum Dienst gezwungen haben. Lokale Medien wie der englischsprachige Daily Star in der Hauptstadt Dhaka berichten unter Berufung auf die Polizei und auf Überlebende des Einsturzes, dass bereits gestern Risse an den Wänden der oberen Stockwerke aufgetaucht waren. Das hätte Warnung genug sein müssen. Damit fällt auch einmal mehr ein Schlaglicht auf die oft lebensgefährlichen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie des Billiglohnlandes, in der viele Millionen Menschen für weniger als 30 € im Monat arbeiten. Erst im vergangenen November waren mehr als 110 Menschen durch einen Brand in einer Textilfabrik ums Leben gekommen.
Aus Neu-Delhi berichtete Sandra Petersmann. 4:0 gegen Barcelona. Bayern München hat gestern Abend schon mal vorgelegt im Halbfinale der Champions League. Heute Abend will Borussia Dortmund nachlegen. Ab 20.45 Uhr geht es gegen Real Madrid. Und da das Umfeld schon mal günstiger war, Stichwort Götze-Wechsel, hat Trainer Jürgen Klopp die Devise ausgegeben, jetzt erst recht. Dortmund gegen Real, Barbara Ketelhut blickt voraus.
Das deutsch-spanische Kräftemessen geht in die zweite Runde. Der Champions-League-Jubel heute Abend soll diesmal schwarz-gelb tragen. Auch Dortmund will sein Heimspiel gegen Real Madrid gewinnen. Trotzdem gibt sich BVB-Abwehrchef Mats Hummels bescheiden. Sieht die Spanier vorne, aber nur ein bisschen.
Also realistisch muss man ihnen eine leichte Favoritenstellung geben. Jetzt gar nicht auf Understatement, sondern solche würde ich jetzt als neutraler Beobachter sagen. Sie ist nicht groß, aber leicht favorisiert würde ich als Außenstehender Real schon sehen.
Dabei hat sein BVB Madrid in der Gruppenphase geschlagen und zwar zu Hause. Das hat auch Hummels Nationalmannschaftskollege im Realtrikot Mesut Özil nicht vergessen. Aber jetzt ist Halbfinale und die Vorrunde, die zählt nicht mehr.
Natürlich freue ich mich, dass ich gegen meinen Mannschaftskollegen aus der Nationalmannschaft spielen kann. Aber das ist ein Halbfinalspiel Champions League. Darauf freue ich mich natürlich viel mehr. Die ganze Welt schaut zu und wir wollen jetzt endlich mal ins Finale kommen.
Das wollen aber auch die Dortmunder mit Mario Götze. Um den BVB-Jungstar gibt es seit gestern viel Trubel, seit sein Wechsel zu den Bayern in der nächsten Saison öffentlich wurde. Heftige Angriffe auf Götze im Internet, ein Training unter Polizeischutz und deshalb auch ein sorgenvoller Appell von Trainer Jürgen Klopp an die Fans.
Lasst uns einen ganz speziellen Abend draus machen, ganz besonderen Abend, einen absoluten BVB-Abend. Alles, was euch so an negativen Gedanken belastet, zu Hause lassen, kommen, Vollgas geben und gegen Real Madrid gewinnen.
Um dann eine Woche später wirklich Historisches zu schaffen und gemeinsam mit den Bayern ins Champions-League-Finale im Londoner Wembley-Stadion einzuziehen. Denn ein deutsches Endspiel hat es in der Geschichte der Königsklasse noch nie gegeben.
Soweit der Bericht von Barbara Ketelhut und soweit auch für heute das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen, im Internet unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon war Marcel Güsken.